Wir gehen Vers für Vers durchs Matthäus-Evangelium. Wir beginnen heute im Vers 29 im Kapitel 15. Jesus ist nach dieser Auseinandersetzung, die er mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten hatte, dort im Nordosten vom See Genezareth, nachdem er das gehabt hat, diese Auseinandersetzung, ist er hinaufgegangen in den Norden, in dieses Gebiet von Sidon und Tyrus, in ein heidnisches Gebiet. Und er ist dort hingegangen, um einer Frau zu dienen, deren Tochter besessen war. Jetzt lesen wir weiter im Vers 29. Und Jesus ging von dort hinweg und kam an den See von Galiläa. Also er geht wieder zurück südlich zum See Genezareth. In Markus 7, Vers 31 lesen wir, und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Das Zehnstädtegebiet war jetzt südöstlich vom See Genezareth, und das war auch wieder ein Gebiet, in dem größtenteils Heiden gewohnt haben. Das war eine Konföderation von 10 heidnischen Städten. Die hatten ihr eigenes Rechtssystem, ihre eigene Währung, eigene Armee, eigenen König, war ein sehr reiches Gebiet, aber auch ein sehr weltliches Gebiet. Auch voll von Götzendienst, es gab dort überall Tempel für Zeus und Aphrodite, war sehr römisch geprägt dort. Wir lesen weiter im Vers 29, und als er auf den Berg gestiegen war, setzte er sich dort. Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich hatten. Und sie warfen sich ihm zu Füßen und er heilte sie. Wieder eine riesige Volksmenge, ähnlich dem, was wir im Kapitel 14 schon gesehen haben. Einzige oder der Hauptunterschied ist, dass dort im Kapitel 14, dass es vor allem Juden waren, die da zu Jesus gekommen sind, und jetzt hier haben wir eine Gruppe von hauptsächlich Heiden, die sich hier um Jesus versammelt. Und Jesus dient diesen Heiden. Was für ein Anblick das gewesen sein muss. Diese Riesenmenge. Viele Behinderte unter ihnen und ihre Freunde, Familienmitglieder, die diese behinderten Menschen zu Jesus bringen. Und sie kommen im Glauben zu diesem jüdischen Rabbi, von dem sie so viel gehört haben, und werfen sich ihm zu Füßen und sagen: Heile mich, oder Herr, heile meinen Bruder oder meinen Freund. Was für ein Anblick das gewesen sein muss. Und das waren Heiden, die wussten nicht sehr viel über ihn, die wussten wahrscheinlich nicht mal wirklich, wer der Messias ist, was das soll, kannten das Alte Testament. Ihre Theologie war wahrscheinlich nicht korrekt. Sie waren nicht gläubig in dem Sinne von gläubigen, guten, religiösen Juden. Viele von denen waren Götzendienern, haben ein unmoralisches, weltliches Leben gelebt. Aber sie kamen zu Jesus und sie warfen sich zu seinen Füßen. Und ich mag, dass im Vers 30 es heißt, und er heilte sie. Er heilte sie. Wunderbare Gnade und die Liebe Jesu. Jesus war ein Freund von Sündern. Und er dient hier diesen Heiden. Es ist uns halt ähnlich gegangen, vielen von uns, als wir uns bekehrt haben. Wir waren Götzendiener, wir waren fern von Gott. Und wir waren verloren in dieser Welt und verletzt und kaputt. Vielleicht hat dich irgendein Freund mitgenommen und mit zu Jesus gebracht. Und wir sind gekommen und haben uns zu seinen Füßen niedergeworfen. Und haben gesagt: Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich bin verloren, ich bin kaputt, heile mich. Und er hat uns angenommen und er hat uns vergeben, hat uns adoptiert in seine Familie. Und er heilt uns immer mehr und mehr. Und es ist alles durch Gnade, wir sind gerettet durch Gnade, aus Glauben allein. Einfaches Vertrauen auf seinen Berg. Einfach, wenn wir nur zu ihm kommen und uns zu seinen Füßen werfen, sagen: Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung, ich brauche das, was du am Kreuz für mich getan hast, und ich möchte es für mich persönlich in Anspruch nehmen. Was wäre passiert, wenn diese Leute nicht gekommen wären? Vielleicht, weil sie gesagt haben, wir sind Heiden, wir sind Sünder. Sicher will dieser Rabbi Jesus nichts mit uns zu tun haben. Was wäre passiert, wenn sie nicht gekommen wären? Wären nicht geheilt worden, hätten den Segen vermisst, den Gott für sie hatte. Und oft geht es uns so, wo wir missgebaut haben, wo wir uns selbst wehgetan haben und wir nicht diese braven religiösen Buben und Mädels waren. Vielleicht nicht brav in der Bibel gelesen haben oder jeden Tag unsere stille Zeit gehalten haben und so viel gebetet haben, wie wir gerne wollten. Vielleicht nicht im Gottesdienst waren. Und wir denken, ich kann nicht zu ihm kommen. Er wird mich nicht annehmen. Wir denken, wir müssen uns zuerst zu ihm zurückarbeiten. Mal wieder brav sein eine Woche und dann darf ich zu Jesus kommen und dann wird er mich annehmen. Aber nein, denkt an den verlorenen Sohn. Weil der weg war vom Vater und alles, was er tun musste, ist umkehren und zurückzulaufen zu seinem Vater. Und der Vater hat gewartet mit offenen Armen. Ist ihm entgegengelaufen, als er ihn gesehen hat. Ist die einzige Stelle in der Bibel, wo wir lesen, dass Gott es eilig hatte. Als ein Sünder zu ihm umgekehrt ist. Der Vater läuft ihm entgegen und umarmt ihn. Hebräer 4, Vers 16 heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ja, es ist wahr, wir sind nicht würdig. Wir haben es nicht verdient, zu ihm zu kommen. Und es ist nicht unsere Würdigkeit, es ist nicht unsere Heiligkeit, die uns erlaubt zu kommen, sondern es ist seine Gnade, seine Liebe, die uns die Tür öffnet. Und wir haben gar keine Vorstellung von Gottes Gnade, wie wohlwollend, wie barmherzig er auf uns sieht und wie sehr Gott für uns ist. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen. Heißt es, dass wir weiter bewusst sündigen sollen? Heißt es, dass es egal ist, wie wir leben, weil Gott ein Freund ist von Sündern? Und weil er gnädig ist, denen gegenüber, die zu Jesus kommen? Nein. Die Bibel sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde bringt immer Leid und Tod und Zerstörung. Und Gott will, dass wir frei sind von diesem ganzen Schrott. Gott will uns frei machen, nicht zu sündigen. Aber lass dich bitte nicht von irgendetwas oder von irgendjemandem abhalten, zu Jesus zu kommen. In deiner Not. Das ist der Ort der Heilung. Zu seinen Füßen. Wir uns vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Bei Jesus. Er ist der Heiland. Ja, Gott ist kein Softie. Und Gott wird Sünde richten. Und Menschen richten, die Jesus ablehnen. Aber das ist nicht sein Herz. Sein Herz ist, dass wir zu Jesus laufen und dass wir Vergebung finden und gerettet werden und heil werden und frei werden. Das ist Gottes Herz, uns zu segnen. Wir haben so oft den Eindruck, wir müssen irgendeinen Eiertanz aufführen, um Gottes Aufmerksamkeit zu erregen. Wir müssen eine Tür einrennen und ihn überreden, bis er sagt, ah Mann, du nervst mich. Okay, ich segne dich halt, dass du mich in Ruhe lässt. Manchmal so dieses Bild von Gott, diesem mürrischen, gesetzlichen, harten, alten Opa, der im Himmel sitzt und der angewidert ist von seinen Kindern. Aber ich glaube, wir haben vor allem deshalb diese Begebenheit hier in der Bibel, dass wir Gottes Herz für uns sehen. Diese Volksmenge, diese Heiden, diese kaputten Leute, die zu den Füßen Jesu niederfallen und er heilte sie. Vers 31, er heilte sie, sodass die Volksmenge sich wunderte. Als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen, und sie verherrlichten den Gott Israels. Das ist nicht ein wunderbares Bild? Diese Heiden, die den Gott Israels preisen und seine Gnade und seine Barmherzigkeit feiern. Wir sehen auch wieder, dass Jesus in so einer Art und Weise geheilt hat und gedient hat, dass der Vater die Ehre bekommen hat. Die Leute wussten, es war Gottes Werk. Jesus hat nicht die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Hey, guckt auf mich, bin ich nicht ein toller Heiler? Feiert mich, kauft meine Bücher, gebt mir euer Geld. Verehrt mich. Wie sehr sich manche Menschen, die Gott gebraucht zu heilen, von Jesus unterscheiden und dieser Einstellung, die er hatte. Die Menschen verherrlichten den Gott Israels. Und Jesus war nicht nur besorgt um diese wunderbaren großen Dinge, um geistliche Dinge, um Heilung von Behinderungen, sondern er ist auch besorgt um diese praktischen, alltäglichen, die unter Anführungszeichen kleinen Dinge. Auch für unser Leben, auch in unserem Leben. Jesus hat uns gelehrt zu beten, unser tägliches Brot, gib uns heute. Es gibt nichts, was klein ist oder unwichtig ist. Oder zu klein oder zu unwichtig, dass wir es zu Jesus bringen würden. Er ist daran interessiert. Er ist drum besorgt, um diese kleinen Dinge. Er will Teil davon sein, von jedem Detail in unserem Leben. Wir lesen weiter im Vers, Entschuldigung, im Vers 32. Als Jesus aber seine Jünger herzugerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Jesus sorgt sich darum, dass die Leute nichts gegessen haben. Er war innerlich bewegt, lesen wir. Und ohne Zweifel war Jesus selbst müde und selbst hungrig. Ich meine, nach 3 Tagen, wo er gedient hat, tausende Leute, hat wahrscheinlich keine ruhige Minute bekommen. Wahrscheinlich war Jesus erschöpft. Aber trotzdem hat er zuerst an andere gedacht. Und das sind diese Heiden. Wir wissen nicht mal wirklich, ob sie wirklich Gott gesucht haben. Und sie haben nicht gebetet, nicht drum gebeten, dass Jesus sie versorgen wird oder dass Jesus sie ernährt. Ich glaube, sie haben sicher nicht erwartet, dass Jesus sie speisen würde. Wir werden sehen, die eigenen Jünger, die waren ungläubig. Aber Jesus verspürte Barmherzigkeit für sie und es war so stark, dass er tiefe Emotionen für sie hatte. Er war innerlich bewegt. Die Menschen lagen ihm auf dem Herzen. Wie wunderbar unser Gott ist. Er bewegt über diese Heiden. Und wenn Jesus bewegt ist über diese Heiden, dann wie viel mehr über uns, unsere Nöte, Nöte seiner geliebten Kinder. Bist du hungrig heute Morgen? Bist du vielleicht an einem Punkt, wo du sagst, ich habe nicht mehr viel Glauben? Ich weiß nicht mal, ob ich noch beten kann. Ich habe keine Erwartung mehr, dass Gott was tun wird. Weißt du was? Bleib dran an Jesus. Sie harten bei ihm aus. Und dann sagt Jesus, ich will sie nicht hungrig entlassen. Jesaja 40. Verse 29 bis 31 heißt es, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehr die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Oder Psalm 46, Nee, 42, Entschuldigung. Psalm 42, Vers 6. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Gott ist innerlich bewegt über unsere Bedürfnisse. Und Gott ehrt die, die auf ihn harren. Und wenn wir auf ihn harren, dann wird er uns nicht hungrig entlassen, sondern er wird unseren Hunger, er wird unseren Durst befriedigen. Vielleicht nicht gerade durch die Dinge, die wir uns wünschen. Aber Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er hat gesagt, dieses Wasser, das ich euch geben werde, wer trinkt von dem Wasser, das ich ihm geben werde, der wird nimmermehr dürsten bis in Ewigkeit. Was wir am meisten brauchen, ist er. Und in seiner Gegenwart werden wir nicht hungrig und nicht durstig bleiben. Jesus hat gesagt, ich will sie nicht hungrig entlassen. Vers 33. Und seine Jünger sagen zu ihm, woher nehmen wir in der Einöde so viele Brote, um eine so große Volksmenge zu sättigen? Warum haben die Jünger gefragt? Warum haben sie Jesus nicht einfach gebeten, Brot zu vermehren, wie er es mit den 5000 getan hat? Haben die Jünger vergessen, dass Jesus erst vor ein paar Kapiteln, ein paar Monate zuvor, 5000 Männer und ihre Frauen und ihre Kinder gespeist hat mit ein paar wenigen Broten? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist kein Erlebnis, was man vergisst. Das ist so eine Geschichte, die man noch den Enkelkindern erzählt. Ich glaube, der Grund war eher in dieser Menschengruppe, die da war. Ich glaube, die Jünger haben sich eher gedacht, na, Jesus wird sicher nicht Brot für die Heiden vermehren. Jesus wird sicher nicht diese Menschen verpflegen. Aber Jesus will sowohl Juden als auch Heiden segnen. Er ist der Messias für beide, für die Juden und die Heiden. Er ist für beide gekommen. Und wir haben gesehen, Jesus liebt es, die Unwürdigen zu segnen. Nicht weil wir es verdienen, sondern einfach, weil er gut ist. Vers 34. Und Jesus spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagen, 7 und wenige kleine Fische. Und er gebot den Volksmengen, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote und die Fische, dankte. Bist du dankbar für die kleinen Dinge, die Gott in deine Hand gibt? Oder bist du einer, der sich immer beschwert? Jesus dankte dem Vater für diese 7 Brote und die wenigen kleinen Fische. Und er brach sie und gab sie seinen Jüngern. Die Jünger aber gaben sie der Volksmenge. Jesus hätte das Essen locker auch ohne 7 Brote und ohne die Fische erschaffen können. Und Jesus hätte die Brote austeilen können ohne die Hilfe der Jünger. Vielleicht hätte er es herumbeamen können oder Engel zur Hilfe rufen können und die hätten die Brote verteilt. Aber Gott will uns gebrauchen. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Will nicht unabhängig von uns wirken, sondern in uns und durch uns. Und er will diese kleinsten Dinge in unseren Händen gebrauchen, wenn wir sie zu ihm bringen. Wenn wir sagen, hey Herr, das sind meine Gaben, mein Besitz, mein Geld, meine Zeit. Ich will diese Dinge für dich einsetzen. Und er will uns gebrauchen, anderen zu dienen, wenn wir nur verfügbar sind. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße. Und wirklich, da ist Zufriedenheit. Und da kommt der Segen her. Das ist, was unser Leben reich und was unser Leben voll macht, wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen, um anderen Menschen zu dienen. Werkzeug in Gottes Hand zu sein, ist das Befriedigendste, was es gibt auf dieser Welt. Und Gott uns gebraucht, um anderen Menschen zu dienen. Wenn du ein erfülltes Leben haben willst, dann stell dich Gott zur Verfügung. Und versuche ein Segen für andere zu sein, wo immer Gott dir eine Gelegenheit gibt. Ich habe schon so oft gesagt, Glück ist ein Nebenprodukt. Glück wird nicht gefunden, wenn du es direkt suchst. Wenn diesen Dingen nachrennst und sagst, oh, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich glücklich. Oder wenn ich nur die Beziehung hätte, dann würde es mir gut gehen, dann wäre ich happy. Nee. Du kriegst diese Dinge und du sagst, ah, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich wirklich glücklich. Und du rennst dem Nächsten nach und dann kriegst du das und es geht immer weiter, es geht immer weiter. Menschen suchen ihr Glück und es sind so viele unglückliche Menschen. Du wirst nicht glücklich, wenn du das Glück direkt suchst. Glück ist ein Nebenprodukt. Ein Nebenprodukt von dem, wenn wir Gott dienen, ihm unser Leben hingeben und dann anderen Menschen für ihn dienen. In diesem Prozess werden wir gesegnet und werden wir glückliche und reiche und beschenkte Menschen. Weih dich Gott, weih das, was Gott in dich hineingelegt hat, ihm, und tu das, wozu du fähig bist. Und dann, weißt du was, Gott wird das vermehren, was du in deinen Händen hast. Und er wird das Übernatürliche dazu tun. Vers 37. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe voll. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Gott gibt uns immer aus seiner Fülle. Gott geht seine Ressourcen nie aus. Er ist mehr als fähig, all unsere Bedürfnisse zu versorgen. Im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 16, da heißt es, aus seiner Fülle haben wir empfangen. Gnade um Gnade. Die aber aßen, waren 4000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Also wahrscheinlich wieder 10.000, 20.000 Menschen, die Jesus hier gespeist hat. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er in das Schiff und kam in das Gebiet von Magadan oder von Magdala, ist wieder schräg über den See hinübergefahren, jetzt an die Westküste des See Genezareth. Kapitel 16, Vers 1. Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herzu und um ihn zu versuchen, baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Die Pharisäer und die Sadduzäer, das waren wie Geier, die haben auf ihn gewartet. Die wollten Jesus zu Fall bringen. Und was für ein Kontrast es ist zwischen den Heiden, die Gott verherrlicht haben und Gott gepriesen haben, und diesen jüdischen Leitern. Die Pharisäer und die Sadduzäer waren ein sehr unwahrscheinliches Team. Das waren zwei Gruppen, die sich eigentlich gegenseitig nicht ausstehen konnten. Waren verfeindet untereinander, hätten unterschiedlicher nicht sein können. Die Pharisäer, das waren die gesetzlichen Traditionalisten. Das waren die religiösen Fanatiker. Und die Sadduzäer, das waren die liberalen Humanisten oder Rationalisten. Das waren die, die alles Übernatürliche abgelehnt haben. Und die waren verfeindet untereinander. Die haben sich gegenseitig verachtet, diese beiden Gruppen. Aber eines hat sie vereint, und das war ihr Hass auf Jesus. Ihr Hass gegen Jesus, den haben sie mehr gehasst. Und sie haben sich zusammengetan und wollten ihn beseitigen. Es ist interessant, Jesus bringt seine Freunde und seine Feinde zusammen. Wir sehen was Ähnliches mit Pilatus und Herodes Antipas. Als Pilatus Jesus zu Herodes schickt und dann nachher heißt, sie wurden Freunde. Interessant. Sie kamen herzu, um ihn zu versuchen. Und sie baten ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Das ist lächerlich, die haben schon so viele Zeichen gesehen. Gerade hat Jesus Brot für 5000 und für 4000 Männer mit ihren Frauen und mit ihren Kindern vermehrt. Und hat alle Kranken geheilt, die zu ihm gekommen sind. Jetzt kommen die Pharisäer und sagen, gib uns ein Zeichen. Sie hatten mehr als genug Zeichen. Ihr Problem war nicht Mangel an Zeichen oder Mangel an Beweisen, es war ein Mangel an Ehrlichkeit und ein Mangel an Demut. Diese Leute, die wollten Jesus nicht folgen. Die haben ihn gehasst, wollten ihn beseitigen. wollten ihm dann nachfolgen, weil sie wussten, wenn sie ihm folgen würden, dann würde er ihr ganzes Leben und ihre ganze Philosophie auf den Kopf stellen. Und sie wollten ihre Traditionen und ihren Lebensstil, auch ihre politischen Privilegien nicht aufgeben, um seinetwillen. Ist dieselbe Einstellung, die viele Menschen haben, die heute so vordergründig intellektuelle Probleme vorgeben, warum sie nicht an Jesus glauben können. Aber das ist nicht der Grund. Es ist nicht, weil es nicht genug Grund gibt, an Jesus zu glauben oder Jesus nachzufolgen. Ich glaube, wer rational denkt, der muss glauben. Der muss Jesus nachfolgen. Es gibt überwältigende Gründe, Jesus nachzufolgen. Aber diese Menschen wollen ihr Leben nicht ändern. Das ist der Punkt. Sie wollen ihr eigenes Ding drehen und Jesus stellt zu hohe Ansprüche für sie. Jesus sagt radikale Dinge. Er sagt, ich will Herr sein in deinem Leben. Verleugne dich selbst und folge mir nach. Jesus will, dass wir tun, was er sagt. Ich weiß nicht, wenn jemand da ist, wenn das deine Einstellung ist, heute Morgen, dann spiel dieses Spielchen nicht mit Gott. Ich meine, Gott durchschaut es und er gewinnt. Die Bibel sagt, eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Du auch. Aber dann ist es zu spät. Dann musst du selber die Konsequenz deiner Sünde tragen. Also sei nicht dumm. Sei nicht stolz. Komm zu Jesus. Lass dich von Jesus erlösen, solange du noch eine Chance dazu hast. Diese Pharisäer und diese Sadduzäer, das waren keine ehrlichen Suchenden. Die hatten schon eine vorgefasste Meinung. Hatten schon die Meinung, dass Jesus diese Werke durch die Macht Satans vollbringt, haben wir gesehen. Die Rabbis haben gelehrt, dass Satan und die Dämonen, dass sie falsche Zeichen auf der Erde tun können, aber nicht im Himmel. Nur Gott kann Zeichen vom Himmel tun, haben die Rabbis gelehrt. So die Sonne verfinstern oder Feuer vom Himmel fallen lassen. Und diese Pharisäer und Sadduzäer wollten das ultimative Zeichen von Jesus. Aber Gott will uns keine ultimativen Beweise geben. Er will, dass wir ihm glauben. Er will, dass wir zu ihm kommen und ihm vertrauen. Hätten diese Typen geglaubt, wenn Jesus Feuer vom Himmel hätte fallen lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube, erstens hätte das Feuer sie wahrscheinlich verzehrt und zweitens hätten sie irgendeine andere Ausrede gefunden und ihn wahrscheinlich als Gotteslästerer angeklagt, weil er sich Gott gleich macht. Wir kennen ihr Herz. Wer nicht glauben will, der wird nicht glauben, egal wie viele Zeichen er sieht. Vers 2, er aber antwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und frühmorgens heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Das einzige Zeichen vom Himmel, das ihr lesen könnt, ist das Wetter. Das ist ein bisschen ironisch, was Jesus hier sagt. Er sagt, ihr seid geistig blind. Sie konnten nicht sehen, weil sie wollten nicht sehen, dass der Messias und das Reich Gottes mitten unter ihnen ist. Jesus hat all diese Prophetien erfüllt im Alten Testament bezüglich des Messias. Wir haben ganz, ganz viele gesehen schon im Matthäus-Evangelium. Details. In Daniel 9 hat der Herr genau prophezeit, wann der Messias kommen würde. 1. Mose 49, diese Stelle, wo Jakob prophezeit über seine Söhne und über seinen Sohn Juda und er sagt nicht, weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Messias kommt. Talmud berichtet uns, dass 30 nach Christus, als die Römer den Juden das Recht auf Todesstrafe weggenommen haben, also selbst die Todesstrafe zu verhängen, haben die Juden das als Ende ihrer Selbstbestimmung gesehen und haben gesagt, der Herrscherstab ist von uns gewichen. Und die Priester sind in Sack und Asche durch Jerusalems Straßen gezogen und haben getrauert, weil Gott hat seine Verheißung nicht erfüllt. Der Herrscherstab ist gewichen. Und der Messias ist noch nicht da. Gott hat uns verlassen. Wahrheit ist, dass Jesus der Messias mitten unter ihnen war. Johannes der Täufer ist gekommen, der Vorläufer, so wie Gott es prophezeit hat im Alten Testament. Und er hat Zeugnis über ihn abgelegt. Vater hat Jesus bezeugt bei der Taufe und hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die ganzen Zeichen und Wunder, die Jesus getan haben, haben von ihm gezeugt. In Johannes 5, Vers 36 sagt Jesus, ich aber habe das Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Als Johannes der Täufer gefragt hat, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten, hat Jesus geantwortet, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen und Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und den Armen wird gute Botschaft verkündigt. Das waren alles Zeichen, die im Alten Testament verheißen waren, dass der Messias diese Dinge tun würde. Nachdem Jesus das Brot vermehrt hat und die Leute geheilt hat, lesen wir in Johannes 6, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen sollte. Und wir wissen, sie wollten ihn zum König machen. Aber diese Pharisäer, die wollten Jesus nicht annehmen. Wollten ihn nicht annehmen, weil er ihren Traditionen nicht entsprochen hat. Die waren verblendet durch ihre eigenen menschlichen Traditionen und ihre eigenen Erwartungen. Es kann auch uns passieren, dass wir Gott in unsere Erwartungen reinpressen wollen. Und dann tut Gott nicht das, was wir von ihm erwarten. Und er wirkt anders, als wir uns das erhofft haben. Und dann sind wir sauer auf ihn. Wir sind blind für das, was er wirklich tut in unserem Leben. Jesus sagt weiter im Vers 4, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen. Spricht hier von geistlichem Ehebruch, dass sie Gott untreu sind, dass sie Götzendiener sind. Jesus sagt, ihr verlangt nach einem Zeichen, weil ihr böse seid und weil ihr von Gott abgefallen seid. Wie gesagt, wahrer Glaube verlangt nicht nach einem Zeichen von Gott. Wahrer Glaube glaubt seinem Wort. Zeichen und Wunder können Gottes Wort bestätigen. Und es ist wunderbar, wenn Gott es tut, wenn Gott Wunder tut. Aber Zeichen und Wunder allein haben noch nie irgendeinen Ungläubigen bekehrt. Französische Philosoph Voltaire, der sehr antichristlich war, hat gesagt, sogar wenn ein Wunder am offenen Marktplatz geschehen würde, vor 1000 nüchternen Zeugen, würde ich lieber meinen eigenen Sinnen misstrauen, als zuzugeben, dass ein Wunder geschehen ist. Hat er übrigens auch gesagt, 100 Jahre nach meinem Tod wird in Europa keine einzige Bibel mehr zu finden sein. Das Witzige ist, nachdem er gestorben ist, hat die Europäische Bibelgesellschaft sein Haus gekauft und die verbreiten von dort noch immer Bibeln. Aber Zeichen und Wunder allein werden ein hartes Herz nicht erreichen. Werden harte Herzen nur weiter verhärten, so wie das bei Pharao war. Diese Zeichen haben sein Herz noch mehr verhärtet. Ich glaube, das ist das Problem mit dieser Zeichen- und Wunderbewegung, wo die Leute sagen, ah, wenn wir nur mehr Wunder vollbringen würden im Namen Jesu, dann würden die Leute zu uns strömen und die Leute würden sich bekehren und würden zu Jesus finden. Wirklich. Ich bin mir nicht so sicher. Das Problem hier ist eine Herzenshaltung. Ist nicht, dass es ungenügend Zeichen gibt oder ungenügend Grund, an Jesus zu glauben. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Nur ein Zeichen, sagt Jesus, gebe ich euch. Ein Zeichen, das beweist, dass meine Worte wahr sind. Ein Zeichen, das beweist, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein. Wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war und dann ans Land gekotzt wurde, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein und dann wird er wieder auferstehen am 3. Tag. Das ist das ultimative Zeichen, sagt Jesus, meine Auferstehung. Und Jesus ist auferstanden. Ist eine historische Tatsache. Ist die bestbelegteste historische Tatsache in der ganzen Geschichte. Diese jüdischen Leiter wussten das. Die wussten, dass Jesus auferstanden war. Als die Soldaten zu ihnen kamen, die das Grab bewacht haben und ihnen erzählt haben, was passiert ist, haben sie zu ihnen gesagt, erzählt den Leuten einfach, die Jünger sind gekommen und haben sein Leib gestohlen, als wir geschlafen haben. Das ist total dumm eigentlich. Hey Leute, wenn ihr gepennt habt, dann woher wusstet ihr, dass die Jünger den Leib weggenommen haben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wenn diese Leiter nicht gewusst hätten, dass Jesus auferstanden ist, ich glaube, die hätten alles dran gesetzt, um den Leib zu finden und um ihn zu präsentieren. Das hat diese Jesus-Bewegung ein für alle Mal den Garaus gemacht. Ich glaube, die hätten alles dran gesetzt, so wie sie jetzt alles dran setzen, um Jesus zu Fall zu bringen. Aber was haben sie getan? Gar nichts. Jesus hat ihnen dieses ultimative Zeichen gegeben, Jesus ist auferstanden. Sie haben trotzdem nicht geglaubt. Sie hatten harte Herzen. So harte Herzen, dass nicht mal die Auferstehung sie dazu bewegen konnte, sich zu bekehren. Diese Leute hatten ein für alle Mal beschlossen und gesagt, wir wollen diesen Jesus nicht als Messias. Koste es, was es wolle. Und das Traurige ist, im Vers 4 lesen wir weiter. Und er verließ sie und ging hinweg. Menschen, die Jesus so bewusst ablehnen, denen hat Jesus auch nichts mehr zu sagen. Wird sie verlassen und wird sie alleine stehen lassen. Eine traurige Sache. Wenn Jesus an dein Herz klopft, dann verhärt dein Herz nicht. Es ist ein trauriger Zustand, wenn ein Mensch Gott so sehr ablehnt, dass Gott ihn wirklich in Ruhe lässt und seine Entscheidung akzeptiert. Und dann ist das Einzige, was noch bleibt, ist das Warten aufs Gericht. Ein trauriger Zustand. Vers 5. Und als seine Jünger an das jenseitige Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brote mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Als aber Jesus es erkannte, sprach er, was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige, weil ihr keine Brote mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht? Erinnert ihr euch nicht an die 5 Brote der 5000 und wie viele Handkörbe ihr aufhobt? Noch an die 7 Brote der 4000 und wie viele Körbe ihr aufhobt? Ist witzig, Jesus hatte gerade tausende Menschen gefüttert und die Jünger machen sich Sorgen, weil sie Brot vergessen haben für die 12. Aber geht's uns nicht manchmal auch so? Wir haben Gottes Wunder in unserem Leben erlebt. Wir haben erlebt, wie Gott versorgt. Dann machen wir uns Sorgen wegen irgendwelcher kleinen Dinge, irgendwelcher Kleinigkeiten. Jesus wollte eine geistliche Wahrheit weitergeben, aber sie waren so eingenommen von dem Materiellen, dass sie ihn nicht verstanden haben. Muss frustrierend gewesen sein für Jesus. Scheint, dass es ihm ständig passiert ist. Ständig, wenn Jesus von geistlichen Dingen in Bildern geredet hat, haben die Menschen es nicht geschnallt. Sind auf der materiellen Ebene hängen geblieben. Bei Nikodemus müsste von Neuem geboren werden. Er hat den Kopf gekratzt und gesagt, wie soll das funktionieren? Oder die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus spricht vom lebendigen Wasser. Sie bleibt am materiellen hängen. Oder die Juden, zu denen Jesus sagt, mein Fleisch ist eine wahre Speise und mein Blut ist ein wahrer Trank. Wenn ihr mein Fleisch nicht esst und mein Blut nicht trinkt, dann könnt ihr... Oder wie hat das gesagt? Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Auf jeden Fall hat er drüber geredet. Es war immer so, Jesus hat über das eine geredet, über geistige Dinge, aber sie haben an was anderes gedacht und haben es falsch verstanden. Sieh diese Begebenheit von diesem Bauern, der mit seiner Frau abends noch vor ihrem Haus gesessen ist. Und es war so ein kühler, flauschiger, lauschiger Sommerabend. Und die Grillen haben gezirpt. Und in der Ferne hat ein Orchester ein Freiluftkonzert gespielt. Und der Wind hat den Klang herübergeweht. Und sie sagt zu ihm, klingt das nicht wunderbar? Und er sagt, ja. Sie produzieren diesen Klang, indem sie ihre Beine aneinander reiben. Sie hat an das Orchester gedacht, er hat an die Grillen gedacht. Jesus hat von geistlichen Dingen geredet, die Jünger haben an das Materielle gedacht und haben es nicht geschnallt, worüber er redet. Und uns geht es oft so wie den Jüngern, dass wir an dem Materiellen hängen bleiben, dass wir so sehr in diese materielle Seite unseres Lebens verstrickt sind, dass wir die geistliche, ewige Perspektive aus unseren Augen verlieren. Und wir verstehen nicht, was Gott tun will in unserem Leben und wir sind nicht sensibel für sein Reden. Vers 11. Wie versteht ihr nicht, dass ich euch nicht von Boden sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer? Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Was war die Lehre der Pharisäer? Die Lehre der Pharisäer war Gesetzlichkeit. Lehre, äußere gesetzliche Traditionen, äußere Religiosität, Hinarbeiten zu Gott durch eigene Werke, haben sehr diese äußeren Rituale betont und nicht das Herz. Lehre der Sadduzäer war Liberalismus. Während die Pharisäer dem Wort Gottes hinzugefügt haben, ihre menschlichen Traditionen, haben die Sadduzäer vom Wort Gottes weggenommen. Sondern diejenigen gesagt haben, es gibt keine Wunder. Es gibt keine Auferstehung. Es gibt keine Engel. Gott meint nicht wirklich das, was er sagt. Es gibt nichts Übernatürliches. Es sind alles nur Legenden, die uns helfen sollen, bessere Menschen zu werden. Natürlich gibt es kein richtig und kein falsch. Natürlich ist Jesus nicht der einzige Weg, auch wenn er sagt. Komm on, wir müssen offen sein. Es gibt kein richtig, kein falsch. Dreh dein eigenes Ding. Homosexuelle Beziehungen sind okay. Selbst wenn du ein Pastor bist. Und es gibt nicht wirklich einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ich meine, das wissen wir heute, oder? Und leb ruhig in Unzucht, Beziehung außerhalb der Ehe. Es beeinflusst deine Beziehung zu Gott nicht. Kannst ruhig Christ sein und bewusst in Sünde leben, ist kein Problem. Schnitz deine eigene Religion. Sei tolerant, sei liberal. Es gibt viele Sadduzäer heute. Liberalismus. Jesus sagt, passt auf drauf, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer, hütet euch vor diesen Lehren der Pharisäer und der Sadduzäer. Passt auf Gesetzlichkeit und passt auf liberales Denken, wo ihr das Wort Gottes nicht mehr ernst nehmt. Anfangt plötzlich Dinge wegzudiskutieren, weil dein eigenes Ding drehen willst. Hütet euch vor beiden Lehren. Breiten sich aus wie Sauerteig, wie so ein Krebsgeschwür. Falsche Lehren sind nicht immer leicht erkennbar. Es ist wie Sauerteig, was verborgen ist in dem Teig, kann man nicht auf den ersten Blick sehen. Oft sind falsche Lehrer, geben sich nach außen hin als gute Christen. Und oft sind diese falschen Lehren irgendwie so unten drunter gemischt. Aber Jesus sagt, pass auf, fall nicht rein in Gesetzlichkeit. Und fall nicht rein in liberales Denken. Sondern haltet fest an meinem Wort und vertraut mir, kommt zu mir, betet mich an. Werft euch nieder zu meinen Füßen und werdet geheilt und gerettet und gesegnet, wenn ihr in meine Gegenwart kommt. Lass uns beten. Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen heute Morgen für dein Herz. Ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen auf uns, deine Kinder, siehst, voll Liebe und Barmherzigkeit. Und dass es dein Herz ist, uns zu segnen. Ich bitte dich, Jesus, lass uns es verstehen. Mach uns frei von Gesetzlichkeit, Herr, wo wir glauben, du segnest uns nur, wenn wir brav sind oder wir müssen uns den Segen verdienen. Lass uns verstehen, Jesus, dass du schon alles für uns verdient hast am Kreuz. Und Jesus, mach uns frei für diese Liebesbeziehung, dass wir einfach reagieren auf deine Liebe und sagen, oh Gott, du bist so gut zu uns. Wie können wir dir dienen? Wie können wir dir gefallen? Und Vater, bewahr uns auch vor Unglauben und bewahr uns vor harten Herzen. Bewahr uns davor, liberal zu werden. Sünden zu entschuldigen, Herr. Dein Wort zu verwässern. Sondern hilf uns, an dir festzuhalten und treu mit dir zu gehen und wie die Jünger verfügbar zu sein, Gott, sodass du unsere 7 Brote und ein paar Fische nehmen kannst und vermehren kannst und durch uns anderen Menschen dienen kannst. Wir wollen uns dir hingeben zu diesem Zweck, Herr, und beten, verherrlich du dich in unserem Leben. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.